willkommen zu einer neuen Folge des Miso Aktuell Podcast. Das Schöne an unserem heutigen Gast, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Er ist schon so lange dabei, dass man mit etwas Recherche noch Interviews von vor 20 Jahren findet und ganz spannende Insights. Dazu kommen wir gleich. Erstmal möchte ich ein herzliches Hallo an meine Co-Moderatorin Janina von Jering geben. Hallo Janina.
Hallo.
Und jetzt möchte ich Wolfgang Macht begrüßen. Hallo Wolfgang.
Hallo ihr beiden. Schönen Tag.
Du bist Gründer und Vorstand der Netzpiloten und Gewinnspiele.de. Und ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Vor ziemlich genau 20 Jahren, im Dezember 2000, hatte ich der Spiegel interviewt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der Titel damals war Was macht Macht?
Ja, das stimmt, ja, genau.
Und du wurdest auch gefragt, wo du dich in 10 Jahren siehst, also 2010 damals. Und ich finde deine Antwort rückblickend ganz bemerkenswert. Du hast gesagt, in 10 Jahren, ich wusste vor 2 Jahren nicht, wo ich jetzt bin. Ich glaube aber, ich werde immer noch in der Branche der neuen Medien sein. Sei man den ganzen Prozess vom Ausdenken über das Entwickeln bis zum Abnehmen begleiten und beeinflussen kann. Im Grunde hast du damals schon deine Zukunft so ein bisschen vorhergesagt. Du bist immer noch bei den Netzpiloten, du bist immer noch in der Branche. Wie fühlt sich das jetzt 20 Jahre später für dich an, das nochmal so zu hören?
Ja, das ist eigentlich sehr schön, ja. Klar, das ist wirklich lange her. Ich bin euch auch dankbar, dass ihr mich nicht als Dinosaurier anmoderiert habt, was sonst gerne passiert in diesem Zusammenhang. Klar, also es ist wirklich, ja, so 2000 und kurz die Jahre davor waren natürlich wirklich auch wild für dieses neue Medium. Und ja, ich würde auch sagen, also die Antwort war damals einigermaßen beeindruckt davon, dass man halt wirklich um sich herum praktisch die Entstehung eines neuen Mediums, neuer Geschäftsmodelle, neuer, was dann gerne auch als digitale Revolution wahrgenommen wurde. Ne? Also das war natürlich, hat uns ja voll im Griff gehabt. Und da war also einfach nicht dran zu denken, irgendwas vorherzusagen, was in 3, 5 oder gar 10 Jahren sein sollte. Und im Rückblick würde ich sagen, ja, hat sich auch bewahrheitet.
Zu diesem Zeitpunkt hattest du ja, also wenn wir nochmal zurückspringen, 2000 zu diesem Zeitpunkt des Interviews, hattest du die Netzpiloten schon gegründet und warst in der Branche schon ein Name. Deswegen hat der Spiegel dich interviewt. Wenn wir nochmal ein paar Jahre zurückspringen, du hast Geschichte, Literaturwissenschaften und Jura studiert und hast dann als Journalist und Redakteur bzw. freier Autor gearbeitet. Hattest du damals, zu diesem Zeitpunkt, schon langfristig einen Plan oder eine Idee, wo es für dich hingehen soll oder wo du gerne hingehen würdest?
Naja, also mein Traum war immer Journalismus. Also ich wollte eigentlich seit der Schulzeit in den Journalismus, habe da ja dann auch meinen Weg hineingegangen oder hineingesucht über alle möglichen Formate. Aber in Wirklichkeit war es natürlich so die Gunst der Stunde. Also so Mitte der 90er, Anfang der 90er, Mitte der 90er in Zeitungsredaktionen zu arbeiten. Also ich war irgendwie bei Gronand Jahr, bei verschiedenen Objekten. Ich war bei der Süddeutschen Zeitung, bei der Medienseite damals. Man muss sich ja vorstellen, damals war die Medienseite zum Beispiel bei der SZ, das war, obwohl die neue Medien auch sich auf die Fahne geschrieben hat, aber das war nach wie vor Fernsehen, war das neue Medium. Und da war ich dann praktisch als Praktikant automatisch dann der Jüngste. Und als diese ganzen Internetthemen dann aufkamen, war das oft das Glück, dass man da als Praktikant zu Sachen geschickt wurde, weil da ist irgendwas Neues, da ist irgendjemand in der Stadt aus San Francisco, der irgendwas macht und ja, geh doch da mal hin, mach mit denen ein Interview. Und das waren natürlich ganz tolle Begegnungen für mich damals. Und ja, das ist im Grunde so ein bisschen das Ticket, ne? Dass man so, also wie es ja heutzutage auch ist wahrscheinlich, wenn man heute irgendwo in der Redaktion ist als 20-Jähriger oder mit 20-Jähriger, bist du wahrscheinlich, keine Ahnung, auf TikTok abonniert oder sowas, also was halt jetzt gerade umgeht. Ne? Und dieses Ticket war toll. Also das hat man dann schon ziemlich schnell gelernt, dass das historisch eine Veränderung war. Also ich habe dann so vom Werdegang, ich bin praktisch über diese Medienseiten, also mich haben immer Medien interessiert, also auch das Meta dazu, also egal welcher Art. Und ich habe dann bei Gronand Jahr, da gab es dann eine Zeit zu so Ende der 90er, wo man ein deutsches Wired Magazine versucht hat mit den Leuten von Wired zusammen. Da gab es eine Entwicklungsredaktion, die habe ich geleitet. Dann ging ich damit von da aus zur Woche. Das war damals eine recht innovative, schöne Wochenzeitung, die auch als moderne Zeitung gesagt hat, okay, wir müssen von Anfang an das Thema neue Medien mit reinnehmen, müssen das Internet umarmen. Und da war ich dann praktisch angestellt sozusagen als der Redakteur für Multimedia, wie es ja damals noch hieß. Und genau, also von daher war das immer so, es war klar, das Thema ist da, es muss erklärt werden, es gibt viel zu tun, das zu vermitteln, das zu beobachten, das als Journalist sozusagen mit zu begleiten. Und von daher war das im Grunde eine schöne Kette von Gelegenheiten, die ich da genutzt habe.
Du bist dann aber ja noch einen ganzen Schritt weitergegangen und hast ja von dem Angestelltenverhältnis dich nicht dann nur in eine freie Tätigkeit begeben und gesagt, okay, ich bin jetzt als freier Journalist tätig, sondern du hast wirklich deine eigene Firma gegründet. Magst du uns dazu einmal noch so ein bisschen den Kontext erläutern? Also es war Zeitalter Beginn des Internets. Du hast es gerade schon gesagt, als Praktikant hattest du da einfach viele Möglichkeiten und konntest dich sehr schnell in diese Neuerungen und die neuen Entwicklungen einarbeiten oder dich damit beschäftigen und hast da auch viel kennengelernt. Aber was war dann am Ende des Tages auch der ausschlaggebende Punkt oder wie kamst du zu der Idee, Netzpiloten zu gründen beziehungsweise Gewinnspiele.de?
Na gut, das war schon auf der Linie aus dem Journalismus heraus. Also ich, wie gesagt, ich war Redakteur bei der Woche, dann dort für Medien, dort festgestellt, okay, das Tempo, das das Thema hatte, ist so schnell und weltweit passiert so viel, dass mein erster Impuls eigentlich war, okay, ich will mal dorthin, wo das jetzt am stärksten bearbeitet wird oder stattfindet. Das war bis heute ja auch noch, aber damals vor allem das Silicon Valley. Das heißt, ich bin für ein Jahr nach San Francisco und habe dort im Grunde auch noch sehr journalistisch getrieben in verschiedene Redaktionen reingeguckt. Also bei Wired Magazine, bei Salon Magazine zum Beispiel, ein sehr schönes Online-Magazin, das damals entstanden ist. Weil mich da praktisch die journalistischen Formate interessiert haben. Also wie werden Inhalte in der Zukunft aussehen? Und als ich dort dann war, und das hatte ich mir finanziert, indem ich praktisch weiter frei gearbeitet habe für deutsche Zeitungen, von dort aus halt Geschichten gemacht habe und habe dann zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich habe ein Interview gemacht mit einer Designerin von Apple, die hat damals, wenn ihr euch erinnert, da gab es den, als der iMac rauskam, hatte der diese Bonbonfarben, ne? Und dafür gab es bei Apple ja auch eine Frau, eine Italienerin, die dafür, so wie sie mir dann erzählt hat, ein ganzes Jahr lang durch die Welt gereist ist, nur um diese Farben zu finden. Ist also da letztlich gelandet bei Bonbon-Herstellern, weiß es nicht mehr in welchem Land, und da hat sie dann praktisch die Farben bestimmt. Also tolle Geschichten. Und allen, denen ich gegenüber saß, leuchtete einem das so entgegen, wie, weiß ich, wie begeistert die sind, was die da gerade erleben, welche Möglichkeiten sie haben. Und allen war natürlich gemeinsam, und das kennt ihr beide ja auch immer, wenn man Leute interviewt, wenn du fragst, okay, was hast du vorher gemacht, wo kommst du her? Und bei allen war immer klar, sie haben vorher was völlig anderes gemacht, weil das natürlich alles neu war. Saß dir natürlich niemand, nicht mal bei den Programmierern saß dir jemand gegenüber, der gesagt hat, okay, ich mache das schon 10 Jahre. Sondern alle erzählen dir immer eine Geschichte von, ja, ich habe da letztes Jahr mal damit angefangen oder hier hat mich der geholt und so weiter. Das hat mich dann schon auch angefixt, bis ich dann irgendwann mal wieder eine Frau, eine Interviewpartnerin hatte, Esther Dyson, die mir gegenüber sitzt, in einem sehr langen, schönen Gespräch und dann sagt, ja, warum schreibe ich das denn alles auf hier? Ich sitze praktisch da und schreibe auf, was sie mir erzählt, was sie gerade erlebt und ob es mich nicht reizt, das selber zu machen. Also einfach, weil der Vorsprung nicht groß ist. Der Vorsprung ist ein paar Monate, ne, oder vielleicht 1-2 Jahre. Aber es ist jetzt nicht so, man sagen würde, ja, da kommt man ja nicht rein und das ist so schwierig und ich muss erst mal, sondern eigentlich ist klar, nee, wenn du eine Idee hast oder eine Lust auf irgendwas hast, dann anfangen damit. Und das hat für mich dann diesen Perspektivwechsel dann nach und nach gebracht, dass ich festgestellt habe, okay, ich will eigentlich dann doch mehr auf der Macherseite sein und irgendwas ausprobieren und schauen, wie weit ich komme. Das war dann, wie es ja dann so oft ist bei solchen Sachen, man gibt ja seinen Jobs auch nicht gleich auf und so weiter, also man macht das so nebenbei und guckt dann mal, okay, womit könnte man starten, und das habe ich natürlich auch versucht, auch verträglich zu machen dann mit der Tagesarbeit, also das führt zum Beispiel zu Gewinnspiele.de, was ja aus heutiger Sicht so ein bisschen eine merkwürdige Gründung ist, die aber damals für uns völlig schlüssig oder für mich völlig schlüssig war. Weil damals war ich bei der Woche Redakteur Mitte der 90er Jahre und da war zum Beispiel in der Redaktion immer das Thema, ob das Internet ein Business wird, also ob das eine Wirtschaftssphäre wird, ob Leute im Internet einkaufen werden. Das kann man sich heute natürlich nicht mehr vorstellen, dass man solche Diskussionen geführt hat, ne? Und ich habe dann für mich gesagt, okay, ja, kann ich auch nicht sagen. Also die Deutschen sind sehr zögerlich, im Netz einzukaufen, da waren es, ne, ihre Kreditkarte da reinzugeben. Also vielleicht sind wir dann doch nicht wie die Amerikaner. Heute wissen wir es besser. Aber damals habe ich dann gedacht, okay, gleichzeitig will ich einen Fuß praktisch in dieses neue Medium reinhalten. Das heißt, ich höre rundherum immer von Leuten, die einfach mal angefangen haben, die programmiert haben, die einen Designer dazu geholt haben und einfach aus irgendwelchen Kräften heraus eine Website gebaut haben und das eigentlich gar nicht so schwer ist. Wo ich also dann gesagt habe, okay, das auch als Redakteur für dieses Medium muss ich das einfach auch mal selber machen und ausprobieren. Und klar war aber auch, das soll jetzt keine Seite sein, die wahnsinnig viel Arbeit macht oder riesige Investitionen braucht, aber trotzdem vielleicht ein Wissensgewinn bringt für mich. Und das war dann ausgehend von der Frage, okay, wenn wir davon ausgehen, dass das Netz kommerzieller wird, das heißt, dass sich dort Marken, Hersteller, Vertriebler und so weiter tummeln, dann würde ich praktisch eine Seite aufsetzen, woran man das vielleicht sehen kann. Und das war dann gewinnspiele.de, weil ich gesagt habe, wenn es Gewinnspiele im Netz gibt, dann gibt es auch Kommerz, dann gibt es auch Kundenbeziehungen, ne, oder Kundeninteresse. Und das war dann, wo ich gesagt habe, okay, wir gucken mal, wir machen eine Seite, wo wir einfach nur die Gewinnspiele drauf versammeln, die im Netz vorhanden sind. Und das waren, als wir angefangen haben, 95, waren das 7 oder 8. Im Jahr drauf waren es allerdings schon ein paar hundert. Und noch später, also ne, das ging ja, das wisst ihr selber, ging dann alles rasend schnell. Und genau, aber das war so der Einstieg im Grunde für das eine, also für das Gewinnspiel.de. Und Netzpiloten ist natürlich eher eine publizistische Vorgehensweise, also jetzt nicht journalistisch im Sinne, dass wir wirklich selber produziert hätten oder Inhalte machen, sondern wir haben gesagt, okay, da draußen gibt es schon sehr viele tolle Inhalte, die man so jetzt Ende der 90er den Leuten eigentlich auch noch nahe bringen musste, also die noch nicht wussten, was man im Netz alles finden kann. Und wir dann praktisch eine Redaktion gebaut haben und gesagt haben, okay, wir stellen Touren zusammen zu verschiedenen Themen und du kannst dir die mit einem Stück Technik, das wir dazu mitgegeben haben, bequem anschauen.
Du hast eben schon gesagt, dass es dann alles rasend schnell ging. Das kann man ja auch gut nachlesen, beziehungsweise viele von uns haben es auch dann schon erlebt. Was war für dich der Punkt oder wie lange hat es gedauert, dass du für dich gesagt hast, okay, das Internet, das wird wirklich eine ganz große Geschichte. Also du hast gerade schon erzählt an gewinnspiele.de, am Anfang waren es 8 und dann im nächsten Jahr war es schon ein paar hundert. Also hast du dann relativ schnell gemerkt, als du diese Entwicklung sahst, okay, du weißt zwar nicht, wie groß das wird, aber du hast ein Gefühl, okay, das wird eine Sache, die wird wirklich den Durchbruch bringen?
Ja, das war tatsächlich relativ schnell für mich klar. Also zum einen tatsächlich auch aus dieser journalistischen Herkunft, wo man das ja praktisch beobachtet hat. Ne? Und ich kann mich auch erinnern an Streitgespräche in den Redaktionen, also in denen ich war, wo praktisch ne, auch Chefredakteure noch gesagt haben, ja, das Internet, das ist, macht da nicht so viel Wind drum, jetzt mal schauen, wo das hinführt und so weiter. Und wo ich ja dann für mich auch schon als Redakteur gelernt habe, okay, ich kann nur überzeugen für eine Geschichte und so weiter, wenn es Fakten hat und wenn es wirtschaftlich bedeutsam ist. Und deswegen hat man ja, habe ich ziemlich früh auch schon geguckt, auch in Amerika auf die ganzen Investitionen. Ne? Und als es losging, ja auch erstmal in zum Beispiel Infrastruktur, als dann klar war, dass Milliarden investiert werden von Cisco in, was weiß ich, in Glasfasergeschichten, ne? Wo dann so klar ist, okay, es wird stattfinden, ob ihr wollt oder nicht. Also gibt es dann einfach klare Anzeichen. Ne? Das ist dann nicht mehr eine Geschmacksfrage oder eine Szenefrage oder sowas, sondern es ist klar, da werden gigantische Gelder investiert. Also versprechen sich davon Player auch etwas. Also das hatte ich ziemlich schnell. Und ich war auch noch auf diesem Publishing oder journalistischen Teil unterwegs. Ich hatte 1999 parallel zu Netzpiloten dann schon, war ich Chefredakteur für ein Flash-Magazin von Bu.com. Bu.com war damals ein internationaler Sportswear-Hersteller, die sich eine gigantische Seite geleistet haben, die damals in Flash gemacht wurde. Und Flash kam da gerade auf. Niemand hat damit gearbeitet bis dahin. Und das war dann so für mich der Dreher, wo ich für mich gemerkt habe, okay, mich interessiert das wahnsinnig, wenn so eine technische Komponente dabei ist, obwohl ich selber kein Techie bin. Aber die Möglichkeiten dann mit jetzt so einem Programm wie Flash zu arbeiten und damit Geschichten zu erzählen, Webseiten zu bauen oder neue Vermittlungen zu sehen, das war ein ziemlicher Kick. Und wenn man sowas dann auch noch bemerkt hat, ne, dass neue Programme zum Beispiel auch einen solchen Effekt hatten, dass also plötzlich alle völlig begeistert waren, damit zu arbeiten, Und sich keiner vorstellen konnte natürlich immer, wenn die kamen, okay, was wird damit passieren? Was kommt da raus? Das sind dann im Grunde auch so Initialzündungen, die einen einfach komplett mitreißen. Also man wirklich dann merkt, okay, hier findet wirklich was sehr Großes statt.
Das klang gerade so ein bisschen, als ob du auch vom amerikanischen Gründerspirit beeinflusst wurdest. In Deutschland ist man ja ein bisschen vorsichtiger, was das angeht. Du hast auch erzählt, du warst Journalist, hast aber nebenbei noch gearbeitet. Es gab einen kurzen Vorsprung, weil das Internet noch so neu war. Gab es trotzdem, wenn wir nochmal zu diesem Zeitpunkt Unternehmensgründung zurückspringen, gab es da mal eine Phase der Unsicherheit oder des Zweifelns? Das hat ja viele Facetten, Unternehmensgründung. Die betriebswirtschaftliche Seite, die juristische Seite. Habt ihr euch das zusammen mit Matthias Dentler, deinem Businesspartner damals, on the go beigebracht? Oder wie seid ihr mit diesen anderen Aspekten der Unternehmensgründung umgegangen?
Erstmal war es natürlich tatsächlich toll, dass wir zu zweit waren, dass man das sich zu zweit aushacken konnte. So war es eigentlich am Anfang auch. Ne? Wir kannten uns als Studenten schon und zwar so klar, wir lieben es, irgendwelche Projekte zu machen oder irgendwas auf die Beine zu stellen, egal was es ist. Also es musste nicht immer Business sein. Es konnte auch, was weiß ich, Konferenz für europäische Gedanken irgendwie uns ausgedacht und angeschoben. Aber das ist natürlich der bis heute, wir sind ja immer noch engstens zusammen. Also das ist natürlich ein großes Geschenk, wenn man auch als Gründer, wenn man jemand hat, mit dem oder der man durch dick und dünn gehen kann. Also damit ging es einmal los, dass wir beide da gut zueinander passen. Und Matthias ist tatsächlich auch stärker der kaufmännische, finanzversierte Mann, während ich dann eher auf der inhaltlichen, vielleicht auch kreativen Seite bin. Und das hat immer von Anfang an gut gematcht. Also das war natürlich ein großer Spaß, das am Anfang auszuleben. Und dann muss man schon sagen, weil du sagst praktisch so jetzt die Gründermentalität in Deutschland, das war ja der Blast im Grunde, den wir erlebt haben. Also dass du plötzlich eine Gründergeneration gesehen hast, also was man tatsächlich vorher so nicht kannte in Deutschland, dass so viele junge Leute bereit waren, eine Firma zu gründen, sich irgendwie zusammenzutun, zu schauen, Mensch, das war wirklich neu und daher kam ja auch die gigantische Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben. Also ne, du hast gerade den Spiegelartikel erwähnt. Also ne, wir sind ja keine bekannten Leute gewesen und so, aber es war klar, das Phänomen war neu. Also Gründerfieber sozusagen in Deutschland war neu. Und das dritte Element, muss man auch sagen, ist schon auch, dass die Wirtschaft selber das auch gesehen hat. Also dass die, also auch bis hin zu den Behörden, die es uns zum Beispiel auch sehr leicht gemacht hat, zu gründen. Also das war dann schon allen klar, okay, hier passiert was. Das ist eine Wahnsinnsenergie. Wir sehen in Amerika irgendwie leuchtende Vorbilder, die da passieren. Vielleicht schaffen wir das hier auch. Also schauen wir mal, dass wir mit dieser Generation irgendwie auch arbeiten, dass wir denen keine Steine in den Weg legen. Was zum Beispiel dazu führte, dass jetzt als Detail, dass die Aktiengesellschaft zum Beispiel, was ja vorher immer die große, hehre Geschichte war, eine Aktiengesellschaft zu haben, die wurde dann als kleine AG aufgesetzt. Das haben wir auch gerne gemacht. Wir sind nach wie vor eine Aktiengesellschaft. Weil klar war, okay, man braucht diese Funktion, weil die AG das Leichteste ist, zum Beispiel für Investoren beizutreten. Das ist also bei einer GmbH hat man das einfach verglichen, dann hat man festgestellt, okay, die lässt sich nicht so, oder ließ sich damals nicht so leicht vereinfachen für einen Zutritt, sondern das bleibt dann irgendwie kompliziert. Bei der AG aus ihrer Grundkonstruktion heraus geht das und man hat da zum Beispiel dann die Barrieren eingerissen, dass eben auch so kleine Unternehmen wie wir, ne, gerade da wie 3-4 Leute, eine Aktiengesellschaft gründen. Natürlich eine große Sache. Und das kam auch dazu, ne, dass man gemerkt hat, okay, alle gucken auf das, was da passiert. Und nach ihren Kräften natürlich versuchen auch das zu unterstützen und mitzumachen.
Wobei diese Entwicklung ja dann auch zum einen, also es ist toll, dass Beschränkungen vereinfacht wurden, so dass viele junge Startups, viele junge Gründer die Möglichkeit hatten, an dieser Entwicklung zu partizipieren und in den Markt reinzugehen. Ist es aber ja leider dann auch das passiert, was bei solchen Booms auch öfter passiert, dass dann eine Blase entstanden ist, die dann leider irgendwann auch geplatzt ist, was bei vielen dazu geführt hat, dass sie ihr Business halt nicht weiterführen können. Bei euch hat es aber nicht betroffen, beziehungsweise ihr seid zwischendurch auch mal ins Schludern gekommen. aber ihr habt diese Internetblase überstanden. Was war für euch euer Erfolgsrezept? Wie seid ihr da durchgekommen und warum seid ihr seit 20 Jahren am Markt? Und was waren vielleicht auch die größten Fehler, warum es andere halt nicht geschafft haben?
Muss ich auf die anderen, glaube ich, gar nicht so gucken. Also, das hat uns schon auch voll erwischt, ne? Also wir haben 2000, Anfang 2000 Investor dazugenommen, United Internet damals, sind dann also für unsere Begriffe sehr groß geworden, also 150 Mitarbeiter, 5 Auslandsbüros, also das ganze Brett, TV-Spots für unsere Produkte, also das wirklich das große Spiel, um dann am Ende des Jahres 2000 eigentlich zu merken, okay, der Markt hat sich verändert, vor allem für werbefinanzierte Produkte. Und das waren wir. Also Netzpiloten zum Beispiel selber waren damals finanziert über so Unterbrecherwerbung in den Touren, ne? Und die Werbeindustrie, die eh unzufrieden war mit den Bannerwerbungen und so, was da so unterwegs war, hat dann im Grunde, wenn man das so ein bisschen vereinfacht, gesagt, okay, wir gehen da erstmal wieder raus, wir müssen eine neue Form finden, das hier funktioniert nicht. Und das hat uns schon extrem auf den Hosenboden gesetzt. Also da waren wir sind also innerhalb von wenigen Wochen, Monaten dann runter auf 8 Personen. Also das die Firma wirklich ganz klein gemacht. Also da sind, klar, Fehler sicher ohne Ende. Also das ist das, was uns natürlich am meisten Probleme gemacht hat, war natürlich, dass wir nur ein einziges Geschäftsmodell hatten. Und ne, das also als werbefinanziertes Ding, also dass wir nichts, praktisch keinen Plan B hatten oder kein anderes Geschäftsmodell, das ist ja sicher den meisten zugegangen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht gewusst, wie wir ein zweites Standbein während dieses Wahnsinns hätten machen können. Gerettet hat uns eigentlich dann doch diese Dualität, also gewinnspiel.de als erste Domain, von der runtergerechnet bis heute kommen ja diese ganzen Themen wie, genau, erstmal Werbefinanzierung, da haben wir praktisch Plattformen gemacht, ne, wo wir die draufgesetzt haben und Geld dafür genommen haben. Heute wären das, dass wir Gewinnspiele produzieren für Firmen, das machen wir in Spanien zum Beispiel sehr stark, die Tochter dort, das ist mit Firmen zusammen macht. Das ist aber natürlich auch heute Direktmarketing, E-Mail-Marketing, also diese ganzen Ausläufer des Online-Marketings. Und die andere Schiene ist praktisch von netzpiloten.de runterkommen, praktisch alles in Richtung Magazin, Publishing und da. Das heißt, die haben wir eigentlich immer mitgeführt und gerettet hat uns auch in der Krise, in der praktisch netzpiloten.de hauptsächlich sozusagen beschädigt wurde, war aber der Gewinnspielteil immer noch da. Auch wenn das nicht viel Geld war damals, denn das große Geld, in Anführungsstrichen, fürs Online-Marketing oder Permission-Marketing kam eigentlich erst später. Also wenn ihr euch, das ist für uns dann so die nächste Generation, also Personen jetzt wie, hattet ihr glaube ich auch im Podcast wie Philipp Westermeier, ne? Das ist diese nächste Generation, die dann angefangen hat, wirklich mit Daten zu arbeiten, die Big Data verstanden hat, die Affiliates verstanden haben. Das war für uns völlig neu. Das war also in unserer Anfangszeit überhaupt kein Thema. Und deswegen war das also gut, dass wir es grundsätzlich hatten, weil wir die Kundenbeziehung natürlich haben seit jetzt Jahrzehnten. Aber in dieser Krisenzeit, so 2000, 2001, 2002, 2003 auch noch, waren wir froh, dass wir das noch wenigstens hatten. Und dann ging praktisch 2004 im Grunde der Boom ja wieder los aus dem Permission Marketing.
So ein bisschen klingt das wie ein Hollywood-Movie. Also ihr habt euer eigenes Unternehmen aus dem Nichts gegründet, arbeitet euch nach ganz oben mit Auslandbüros und dann kommt dieser Boom und innerhalb von ein paar Wochen bricht das alles zusammen. Was hat das mit dir persönlich gemacht? Hast du dich irgendwann auf dem Höhepunkt, als du ganz oben warst, mal so also ein bisschen unantastbar gefühlt? Wie hast du dich gefühlt, als du dann quasi auf der anderen Seite wieder runtergefallen bist? Hat dich das irgendwie langfristig verändert als Typ?
Ja, ich hoffe nicht, aber es ist, also tatsächlich ist es eine krasse Erfahrung, die man da persönlich auch macht. Klar, also die erste Phase ist wirklich, also das, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, diese unglaubliche Aufmerksamkeit, die Branche damals bekam und natürlich ihre Protagonisten. Ne? Also ich glaube, ich war irgendwo Titelbild von irgendeiner italienischen Zeitschrift, Eco Millionär. Das irgendwie mal aus dem Boden gestampft hat, also nichts Großes, aber das war einfach auch so Teil dieser Zeit auch, dass das natürlich auch reinprojiziert wurde in diese ganze, was da an Aufschwung oder Aufbruch kam. Das heißt, man war also hot as shit in dieser Zeit, hat alle möglichen Leute kennengelernt, jeden Termin bekommen. Wir hatten auch jetzt aus Deutschland kommen, zum Beispiel in den verschiedenen Ländern, ne, wir hatten das Büro in Paris, wir haben reihenweise dort die Vorstände von großen Häusern, Lagardère und alle möglichen getroffen. Was also klar war, wären wir da durchgedrungen. Und es hatte natürlich damit zu tun, dass wir halt Teil eines Phänomens waren oder einer Aufgabe, die ja ganz viele reingelegt haben. In dem Moment, in dem das vorbei war, also sozusagen 2001, als die großen Pleiten passiert sind, als die Bevölkerung ja auch, ihr erinnert euch vielleicht auch noch an so Sachen wie Leikos-Aktien und solche Sachen, also als ja von dem Fieber waren ja alle begriffen, ne, dass also plötzlich ja Sachen an die Börse gingen, auch Agenturen, was ich ein bisschen gewundert hat. Auch Freunde und Bekannte haben Leikos-Aktien gekauft. Und die gingen dann alle den Bach runter, diese Aktien. Das heißt, du hast also rundum eigentlich so ein Dismay. Ne? Also alle gucken nicht an, sagen, also die das immer schon praktisch kritisch angeguckt haben, haben gesagt, ja, okay, das habe ich ja gleich gewusst, dass das alles hier nur Hokuspokus ist und ihr seid ja überhaupt keine echten Unternehmer. Und die anderen, die praktisch mit dran geglaubt haben und sich auch begeistert haben, haben festgestellt, okay, ich habe meinen Job verloren, ich habe mich Geld investiert und verloren. Also man war also dann schon eine sehr traurige Figur, nachdem man das praktisch in unserem Fall jetzt vor der Pleite gerettet hat. Also wir sind nicht pleite gegangen, aber ne, das Gefühl war natürlich eine Pleite, ist ja völlig klar.
Es ist natürlich jetzt eine Situation, die uns gerade alle wieder vor ganz andere Herausforderungen stellt durch Corona, die wir alle bisher noch nie erlebt haben, was irgendwie jeden auf eine unterschiedliche Art und Weise betrifft. Wie habt ihr die letzten Monate erlebt und wie betrifft euch das auch in eurem Business? Ihr habt ja zum Beispiel extrem viele Medienpartnerschaften, arbeitet viel mit Bloggern zusammen, wo man einfach merkt, dass vielleicht auch die gerade extreme Schwierigkeiten haben und dadurch das auch Auswirkungen auf euch habt. Kannst du uns so ein bisschen ja mal berichten, wie es euch in den letzten Monaten ergangen ist und wie es euch wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten ergehen wird?
Ja, auf alle Fälle ist es, ich glaube, wirklich für uns alle eine harte Zeit, vor allem, weil sie immer länger andauert. Ne? Also man hat ja am Anfang so gedacht, okay, dann sind das jetzt halt vielleicht mal 1, 2, 3 Monate. Also wir haben das für uns da immer sehr mitbekommen, weil wir in Berlin einen Veranstaltungsort auch haben, den wir mitgegründet haben, aus dem Bedürfnis raus auch praktisch, aus dem Digitalen, dieser reinen digitalen Marke, die wir sind, mit diesen unzähligen Verbindungen, die wir haben, aber uns eigentlich fast immer nur digital irgendwie verknüpfen, praktisch einen echten Ort mal wieder zu machen, wo man sich trifft, wo man Veranstaltungen zusammen machen kann. Und da haben wir natürlich ja gemerkt, als Corona losging, wie also die ganzen Veranstaltungen, die dort, sei es jetzt unsere, aber auch die sich dort einmieten oder was machen, ne, dann alle erstmal verschoben haben. Also am Anfang haben alle verschoben in den Sommer, dachten ja, okay, im August können wir die Konferenz machen oder dieses Hackathon oder was auch immer, eine Barcamp-Geschichte mit uns. Dann war ziemlich schnell klar, okay, na, August wird es irgendwie auch nicht werden. Dann war aber, also Oktober auf alle Fälle, das kann nicht sein, dass es da nicht ist. So, jetzt ne, sind wir schon im November. Also ich glaube, das hat uns ja allen sehr zugesetzt. Also dass es praktisch keine klare Grenze für diese Strapaze gibt. Ne, dass man sagen kann, okay, das dauert jetzt halt 6 Monate, jetzt beißen wir mal die Zähne zusammen und müssen da irgendwie durch. Sondern es ist so ein bisschen ein offenes Ende. Und für uns war es natürlich am Anfang, dachten wir, okay, die ganzen Probleme, die natürlich, sagen wir mal, die Old Economy hat, zu sagen, okay, die Leute ins Homeoffice zu kriegen, die Rechner zu konfigurieren, überhaupt bereitzustellen. Also das war für uns natürlich kein Thema. Da war klar, okay, Homeoffice geht sofort. Ich für meinen Teil arbeite immer schon remote von überall aus. Also das hat erstmal nicht geschreckt. Aber was wir dann, also wie gesagt, diese Langzeitfolgen haben uns auch erwischt. Also wir sind natürlich auch werbeabhängig nach wie vor, klar, in unseren Geschäften. Da hat man dann schon gemerkt, okay, auch in der Online-Werbung switchen die Werbepartner halt. Ne? Natürlich gibt es Sachen, die rausgehen und sagen, okay, wir verkaufen jetzt gerade nichts, es macht keinen Sinn, Werbung zu machen, also geht eine Buchung weg. Aber dafür sind ja andere im Grunde da, die jetzt gerade eine hohe Zeit haben, ne, von was auch immer, Netflix bis irgendwas, die jetzt ihre Kunden direkt am Screen auch antreffen, da macht es dann wieder Sinn. Also das hat uns nicht finanziell nicht stark getroffen, aber es ist natürlich, ja, also die ist uns ja allen klar, also auch Kundenbeziehungen und so weiter, die man hat, das merkt man jetzt, jeder ist so mit sich beschäftigt, kämpft auch so vor sich hin mit seinen persönlichen Dispositionen, wie man halt jetzt durch diese Zeit kommt. Also auch keine ideale Zeit für Geschäfte, schon gar nicht für Entwicklung, für Development.
Das passt ganz gut. Du schreibst nämlich auf eurer Webseite, ich denke, wir sind ein bisschen Startup im Herzen geblieben. Was genau bedeutet das für dich? Habt ihr noch so eine Startup-Mentalität? Hat euch das jetzt vielleicht in den letzten Monaten auch so ein bisschen geholfen? Und gibt es auf der anderen Seite vielleicht ein paar Felder, wo du ganz froh bist, dass ihr nicht mehr Startup seid, schon seit etlichen Jahren nicht mehr, zum Beispiel, weil ihr ganz andere Ressourcen zur Verfügung habt?
Ja.
Was genau wolltest du damit mit diesem Satz vielleicht ausdrücken?
Ja, also ich sehe es für mich tatsächlich immer so eher wie so ein Aggregatzustand, also in dem man arbeitet. Ne? Und den habe ich über die Jahre schon als was Spezifisches erlebt. Also dass man in dieser Mischung aus Risikobereitschaft, aus auch dem durchaus mitunter naiven Bedürfnis, neue Formen zu schaffen, neu zu arbeiten, anders miteinander umzugehen. Das ist ja auch immer mitgeschwungen so, ne, in dieser sagen wir so, Start-up-Szenerie. Klar sind wir jetzt über 20 Jahre Markt. Also ich will es jetzt nicht als Etikett führen, dass man ewig jung bleiben will. So, das nicht. Aber es ist trotzdem, ja, es ist nicht eine klassische Firma. Es ist jetzt nicht eine Firma, wo du sagst, okay, wir haben unser Businessmodell, wir haben es gefunden, wir arbeiten damit und irgendwann kann uns keiner mehr was vormachen, weil klar ist, ne, ich bin ein erfahrener, keine Ahnung, ein erfahrenes Architekturbüro. Ich habe zig Projekte gemacht, ich bin Preise überhäuft. So, habe mein Standing. Dieses Gefühl haben wir komischerweise jedenfalls wir Netzbluten, für uns nie erreicht. Also wir haben immer wieder das Gefühl, okay, da kommt, also technisch werden wir natürlich alle ja sehr getrieben, aber ich kann mich zum Beispiel lebhaft erinnern, als WhatsApp aufkam, wo dann klar ist, okay, du musst gucken, okay, das kommt jetzt. Ist das wichtig? Wird das groß? Ist das irgendwie, ne? Damals kam das ja auf und du dachtest, okay, so ein SMS-Dienst, weiß nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. So, dann guckst du dir das alles an, okay, wie sind die Investitionen, wie ist die Verbreitung, dann stellst du fest, ah, okay, es wird riesig werden. So, dann heißt es, okay, welche Auswirkungen hat das auf uns, also auf unsere Businessmodelle, auf unsere Produkte, die wir haben, auf die wir entwickeln wollen. Und sowas passiert ja dauernd, ne? Also ich sitze auch vor dem schon erwähnten TikTok auch davor und guck mir das an und sage, okay, ne, müssen wir da was machen? Wenn wir da vielleicht mit anderen Sachen obsolet, ohne dass wir es merken, weil das jetzt das Neue ist. Und diesen Zustand, also dass man eigentlich klar wird man erfahrener, ist dann auch schneller, das zu bewerten vielleicht. Aber man kommt nie raus aus diesem Zustand, dass von links oder rechts irgendwas kommt, was einen vor richtig große Herausforderungen stellt. Und eigentlich, wie ich finde, gerne auch mal komplett, also in den Kern von Businessmodellen rein.
Du hast es vorhin schon gesagt, du bist es eigentlich seit jeher gewöhnt, von zu Hause zu arbeiten, beziehungsweise von dort zu arbeiten, wo du dich gerade aufhältst, also eher ortsunabhängig, wobei euer Firmensitz in Hamburg ist. Du selber lebst, glaube ich, in Berlin, so dass man sagen kann, eure beiden Sitze sind eigentlich Hamburg und Berlin. Ist das Zufall, weil ihr in diesen Städten lebt, oder hat es den Hintergrund, dass Berlin als Hauptstadt bekannt auch für die Start-up-Szene, dass ihr deshalb dort einen Fuß habt und vielleicht Hamburg klassisch noch als Medienstadt?
Also so programmatisch auf keinen Fall. Also wir haben auch Barcelona als Standort noch, das sind auch knapp 20 Leute, das ist so das Dreieck eigentlich, in dem wir uns bewegen, oder ich mich persönlich auch bewege, wenn es geht. Und ja, also wir sind, also für Hamburg, ja, aus Hamburg sind wir nicht wegzukriegen. Da sind wir irgendwie auch Ziehkind. Wir waren, als damals die IT-Initiative aufgesetzt wurde, 98, glaube ich, waren wir eines der ersten, das erste oder zweite Startup, das gefördert wurde mit dem Geld. Wir haben da immer uns sehr aufgehoben gefühlt. Ich habe euch ja beschrieben, ich selbst bin halt auch sehr medienaffin und sehr medieninteressiert. Das heißt, es ist schon die richtige Stadt. Berlin ist natürlich von jeher, also ich wollte immer nach Berlin privat, da reizt mich natürlich dann doch die Internationalität. Also dass ich wirklich das Gefühl habe, wie viele Leute aus aller Welt irgendwie auf Berlin beamen, ne, und daherkommen, hinkommen und eine Zeit lang da bleiben, da arbeiten wollen. Klar ist dann jetzt eine starke Startup-Szene, mit der fangen wir auch an zu arbeiten über den Ort, den wir haben, den Amplifier. Wir sind Veranstaltungen und so weiter, uns da kennenlernen. Es ist aber grundsätzlich eine ganz andere Aufstellung. Also von daher, für mich ist das immer kein Entweder-Oder mit Hamburg oder Berlin. Also Hamburg beeindruckt ja immer, wisst ihr ja selber, auch durch die Initiativen, also auch in unserem Bereich jetzt sowas wie Next Media und sowas. Also das sind starke Sachen, die in Berlin zum Beispiel nicht greifen. Von daher ist es, ja, oszilliere ich da schon so gerne hin und her und würde sagen, das hat sich natürlich über die Zeit auch organisch so entwickelt.
Wir haben so eine Rubrik zum Abschluss des Podcasts, Wolfgang. Da fragen wir unsere Gäste immer, wo sie die Branche und sich selbst in ja, in 5 Jahren, in 5 Monaten sehen. Mhm. Vielleicht machen wir nochmal so den Sprung zum Anfang der Folge. Da hatten wir über ein Interview von vor 20 Jahren gesprochen. Und sie hatte dich gefragt, wo siehst du dich in 10 Jahren? Ich mache es dir ein bisschen einfacher. Wo siehst du dich in 5 Monaten oder in 5 Jahren? Und wenn das vielleicht ein bisschen schwierig ist, wo siehst du die Gründer-, Medien- oder Internetbranche in der Zukunft? Vielleicht machen wir es so.
Naja, vielleicht fangen wir hinten an. Also ich glaube, was wir alle erleben, ist ja, und nicht zuletzt auch durch Corona, durch den Schub, den das jetzt bekommen hat, ist ja, dass die Digitalisierung, digitale Transformation, die ja ganz viele von den größeren Unternehmen auch machen mussten, die ist ja wirklich jetzt sehr weit fortgeschritten. Das heißt, so eine klare Abtrennung, ne, zwischen der Internetbranche und anderen ist eigentlich eh kaum mehr machbar. Also, ne, du hast digitale Welten, verschiedene digitale Kanäle, um die herum sich was auch immer, Business, Kultur und so weiter anlagert. Das ist, glaube ich, und da kommt, glaube ich, immer wieder das hoch, was halt gerade auch, egal warum, sei es technisch durchzieht, weil eine neue Technik auf den Markt kommt, oder businessmäßig, weil irgendein Businessmodell plötzlich funktioniert. Das bleibt ja weiter spannend. Weswegen ich auch immer noch für mich da komplett verorte. Das ist für mich die spannendste Branche, in der ich je gearbeitet habe. Und halte sie auch nach wie vor für jede Menge Überraschungen gut, ne, dass da wahnsinnig viel passieren wird, was uns alle umtreiben wird. Also ich könnte nur sagen, praktisch von den Sachen, auf die ich mehr Lust hätte, was passiert. Und da bin ich schon auch mit Corona jetzt angespitzt auf der Thematik live und virtuell, also wie man mit dieser Sache umgeht. Ne? Also wir jetzt ja auch sind natürlich völlig versiert, können in den Kanälen arbeiten, können Zoom, Skypen, sonst was. Gleichzeitig merken wir aber auch, wo die Grenzungen liegen, also welche Sachen auch nicht gehen. Und da gucke ich dann schon auf Sachen jetzt, wir testen jetzt zum Beispiel gerade auch mit VR-Brillen oder VR, also die uns die zur Verfügung stellen, um auf die Weise mal zum Beispiel Konferenzen auszuprobieren, dass man tatsächlich in einem Raum sich befindet und nicht nur sich auf dem Bildschirm anguckt. Also schwer zu sagen, welche dieser Sachen dann das Rennen machen, also wer jetzt praktisch wirklich durchzieht. Ich glaube schon sehr stark, dass sowas wie VR und also jetzt sehr bald eine große Rolle spielen wird. Wir haben das ganze Thema Audio, ne, dass sich also vieles wegbewegt vom Text und hin zum Audio. Die Podcasts jetzt hier auch eine riesige Rolle spielen. Also da sehe ich nach wie vor tolle Themen, die mich auch interessieren und wo ich von daher auch für mich weiß, ich würde da immer in diesem Bereich auch mitgucken, was man da entwickeln kann, wo man was machen möchte, sich beteiligen möchte. Also von daher sehe ich mich also in 5 Jahren auf alle Fälle noch in der Branche und auch mit diesen Sachen beschäftigt. Und in 5 Monaten hoffe ich natürlich, dass wir aus diesem ganzen Kram hier raus sind, ne? Dass wir wieder uns auch wieder draußen anständig treffen können, dass man wieder inspirierende Veranstaltungen besuchen kann.
Ich fürchte das Hoffen, also ich fürchte es nicht nur, aber das hoffen wir definitiv alle, aber
ja.
Die Zukunft ist, glaube ich, ungewiss. Ich würde gerne noch eine Abschlussfrage stellen und zwar an uns alle, weil sie brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Also das Internet ist, glaube ich, zweifelsohne eine der krassesten Erfindungen in den vergangenen Jahrzehnten. Aber gibt es für dich und dann auch die Frage an Martin gerichtet und zum Schluss gebe ich auch noch meinen Kommentar dazu, eine Erfindung unserer Zeit, die für dich, ja, vielleicht kann man nicht sagen vergleichsweise revolutionär ist, aber die für dich irgendwie auch einen besonderen Mehrwert bietet, die du irgendwie cool findest oder die du selber nutzt. Es kann ein Gadget sein, es kann aber auch was komplett anderes sein, eine Dienstleistung. Du hast eben schon ein bisschen von VR gesprochen, dass dich das auch fasziniert und ich glaube, das kommt auch noch. Ja, gibt es da irgendwie eine Erfindung, wo du sagst, die ist definitiv, wenn es die nicht schon gäbe, dann müsste es die auf jeden Fall noch geben?
Ja, gar nicht so einfach. Also in den technischen gibt es ja dauernd irgendwas. Ne? Ich glaube, dieser Tag ist wirklich, es ist natürlich Zoom und Konsorten, wo man das Gefühl hat, okay, wenn es das nicht gäbe oder wenn wir uns nicht digital so gut jetzt in dieser Zeit auch vernetzen könnten und wenigstens sehen und sprechen können, das wäre super hart, glaube ich. Im Inspirierenden, dass ich sage, okay, das ist was mich sehr anfixt, wo ich das Gefühl habe, das sollte weitergehen, ist natürlich schon die ganze Elektromobilität. Also vom E-Bike, ne, über ja Auto sowieso, aber auch was ja weitergedacht wird, ne, auch Richtung Flugzeuge und so weiter. Also da merke ich, dass ist schon, finde ich, schon groß, was da passiert ist und was da auf dem Weg ist. Immer noch nicht ganz ökologisch gelöst, klar, woher kommt der Strom und was ist für Strom, aber zumindest mal weg von dem, vom alten Öl sozusagen. Also da merke ich, da gucke ich nach jeder, was auch immer, ne, jeder Nachricht, jedem Hintergrundbericht, was ich da irgendwie erfinden kann und auch jedem Gadget, das man mal ausprobieren kann. Also das wäre so praktisch außerhalb der Digitalwelten eine technische Sache, die mich wirklich begeistert.
Martin, hast du auch was?
Das Handy. Und ich sage das, weil es in letzter Zeit habe ich oft das Gefühl gehabt, dass es so ein bisschen in Verruf geraten ist. Also man liest immer öfter, der durchschnittliche Deutsche öffnet irgendwie 70 Mal am Tag sein Handy und guckt nach. Immer mit so einer Unterkonnotation, dass es negativ ist. Ich finde das einfach gar nicht. Ich finde, noch nie war es so einfach, mit Freunden und Familien in Kontakt zu bleiben. Das ist das meiste, was ich zum Beispiel am Handy mache. Und das hat so einen krassen Mehrwert für mich geschaffen. Und gleichzeitig war es noch nie so einfach, Zugang zu Wissen zu finden. Also man muss ja nur einmal das Handy aufmachen und irgendeine Frage googeln und man weiß schon, was man hat. Das hat auch seine negativen Seiten. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen die Balance halten. Aber ich würde da so eine kleine Lanze für die Handynutzung brechen.
Für mich ist es in der Tat auch das Smartphone. Und genauso wie du sagst, in den letzten Monaten, also grundsätzlich erleichtert es einem ja das Leben. Es ist immer die Frage, käme man nicht auch ohne klar? Bei den meisten Sachen bestimmt, auch früher hat man den Weg gefunden. Aber irgendwie zwischendurch dann nochmal schnell sich eine neue Bahn raussuchen zu können, weil die andere irgendwie ausgefallen ist, das ist halt doch schon Mehrwert. Aber gerade in den letzten Monaten diese Möglichkeit, einfach viel einfacher mit den Leuten in Kontakt zu treten, weil man sie einfach im Moment nicht persönlich sieht. Oder es gibt ja auch viele Menschen, die können irgendwie ihre Familie oder Freunde auch nicht regelmäßig sehen, weil die in anderen Städten, womöglich in anderen Ländern leben und dass man dann trotzdem zum Beispiel auch über Videotelefonie einfach immer und überall jeden erreichen kann. Deshalb ist es für mich auf jeden Fall auch das Wichtigste.
Glaubt ihr beide, dass das Device als solches, also praktisch, ne, dass man in der Hand hat oder in der Tasche hat, das hat sich ja in Wirklichkeit also sehr wenig verändert in den letzten 10 Jahren. Glaubt ihr, dass das so bleibt? Wird das immer so ein Device sein? Ich meine, selbst in Future-Sendungen oder so, oder Filmen, in der Fiktion, ist es ja auch, ne, da ist es halt ein Stück Glas oder so. Es bleibt ja eigentlich so ein Teil, das man irgendwo
trägt.
Ein Gegenstand, genau. Glaubt ihr, dass das bleibt?
Also, ich glaube, in den Grundfunktionen wird es im Kern so bleiben. Klar, es wird immer noch ein paar Sachen irgendwie mehr geben, die es dann kann. Ich meine, wenn man überlegt, so WhatsApp und so, was da, das gibt es ja auch noch nicht so ewig. Aber ich glaube, es wird sich in seiner Handhabung ändern. Man sieht es ja schon mit der Apple Watch. Das konnte man sich ja vor x Jahren auch nicht vorstellen, dass man auf einmal irgendwie mit seiner Uhr telefoniert, weil es einfach irgendwie kleiner ist. Man kann mit der ja auch schon ganz viel machen, ohne dass das Handy irgendwie zumindest in der Hand ist, sondern es kann sonst wo liegen. Deshalb glaube ich, dass sich die Verpackung ändert, aber an den Grundfunktionen, dass da nicht mehr so viel ganz krasses Neues dazu kommt.
Vielleicht kommen noch so ein paar Sachen, die man manchmal in Zukunftsfilmen sieht, holographische Elemente, dass man es einfach noch ein bisschen die Dimension vielleicht ändern kann von den Dingen, die abgespielt werden.
Ja, weil das ist so für mich so immer noch so ein bisschen so ein leicht frustrierendes Element, dass sich da so wenig was entwickelt hat, dass es immer noch was ist, ne, was kaputt gehen kann, was man verliert und dann ja eine Katastrophe auch ist. Und so, und ich habe mal als Journalist in den 90er Jahren eine Geschichte geschrieben über die Entwicklung der Computer und wie sie einfach immer näher an uns ranrücken. Also damals ja die Computer nur im Office waren, dann war es ja das große Thema, wie kommt der Computer nach Hause, passt der da rein? Und da war auch der schon erwähnte iMac zum Beispiel ja ein Schlüssel, weil der dann praktisch bunt war und schön. Vorher diese grauen Dinger, die es vorher gab, ne, so ein IBM-Computer, hätte man auch nicht in der Wohnung haben wollen. Und dann wurde das ja eigentlich immer kleiner und rückte immer näher an uns ran. Ne? Übers Laptop, übers Tablet, übers Smartphone. Alle, das Smartphone kann, ne? Genauso viel wie ein Computer. Was ein iMac kann, also konnte damals. Und so, und diese, aber jetzt, für mich ist jetzt klar, die Apple Watch ist praktisch auch noch eins näher. Das ist dann schon auf der Haut sozusagen.
Aber vielleicht ich bin ist mal es gespannt, aber irgendwann unter der Haut.
Ja, genau. Ich meine,
es gibt ja schon so Chips, die eingepflanzt werden.
Genau.
Und wenn man keine Bedienung mehr braucht, weil alles per Sprachsteuerung geht.
Ja. Ja, ja.
Vielleicht ist das dann echt noch die allernächste Hürde, aber ich glaube, die möchte ich nicht mitnehmen.
Ja, aber dann verlierst du es nicht.
Habe ich Gott sei Dank noch nicht, aber das darf ich wahrscheinlich nicht so laut sagen. Ich klopfe mal schnell auf Holz.
Ja.
Klasse, Wolfgang. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und auch die Reise irgendwie noch mal ein Stück zurück. Man könnte was sagen, zurück in die Zukunft.
Genau.
Wir drücken dir für die nächsten Monate ja, alle Daumen uns allen, dass es vorübergeht und dass dann die Sichtweise die Kraft wir wieder auf andere Dinge lenken können, auf unser Business.
Genau.
Und ja, würden uns freuen, wenn wir in Kontakt bleiben.
Sehr gerne. Ich danke auch euch. Es hat viel Spaß gemacht. Und ja, lass uns dann mal gut durch die Zeit kommen, ne?
Genau. Dankeschön. Tschüss.
Okay, macht's gut. Ja.
Ciao.
Ciao.